Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
So, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Wir haben heute unseren nächsten Podcast und es ist mir eine ganz besondere Ehre, bei einem der Großen der Gastroenterologie zu Gast zu sein, nämlich Professor Jürgen Schölmerich, früher Ordinarius in Regensburg, auch Vizepräsident der DFG, dann nach Regensburg ärztlicher Direktor. Unser Thema soll heute sein Führung und wer könnte das besser beurteilen als er, der auf ganz verschiedenen Ebenen verschiedene Leute geführt hat. Herzlich willkommen, Jürgen.
Vielen Dank, der Ehre zu viel, aber lass uns starten.
Führung beinhaltet ja natürlich, dass jemand oder eine Gruppe oder was auch immer führt und dann werden Leute geführt. Wenn wir jetzt mal anfangen, ich kann aus unserer gemeinsamen Vergangenheit erzählen, dass Professor Schölmerich einer meiner Mentoren war. Ich war ein paar Mal in Regensburg, um mich beraten zu lassen zu verschiedenen Stadien meiner Karriere. Es gab auch ein kleines Memo, wie ich dann vom Oberarzt zum Chef aufgestiegen bin. Und davon habe ich mir einiges zu Herzen genommen. Unter anderem sei nett zur Verwaltung. Das war nämlich damals, fand ich ganz bemerkenswert und habe es auch versucht zu beherzigen. Also wenn man jetzt heute in dieser Lage ist oder vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, wenn jemand jung ist und anfängt und sagt, Medizin ist das was, es interessiert mich inhaltlich, aber wie sind denn da die Teamstrukturen? Kann ich mich da verwirklichen? Was würdest du diesem Jungen raten und dann vielleicht später auch dem Oberarzt, der Chef werden will?
Ja, ich glaube, der Junge muss gucken, ob er da, wo er hinkommt, ein Team vorfindet. Das heißt, ob das eine Struktur gibt, die Mitarbeiter und aber eben auch Führung durch ältere Mitarbeiter oder den Chef oder die Chefin enthält. Und das bedarf einiger Bedingungen, um so ein Team zu haben. Das eine ist, dass der Chef oder die Chefin auf einigen Gebieten mehr wissen muss als ihre Mitarbeiter. Sie muss also lebenslang lernen wollen und muss auch lesen, und zwar regelmäßig lesen. Das zweite ist, dass er Kenntnisse von Mitarbeitern, die dann mal mehr Wissen auf anderen Gebieten respektiert und akzeptiert und auch fördert. Und schließlich, dass derjenige Vorbild ist in den allgemeinen Dingen der Medizin. Gründlich in der Untersuchung, empathisch und kommunikativ mit dem Patienten. Das macht man ja vor. Deswegen ist es ein Kunsthandwerk und nicht nur eine Wissenschaft.
Das ist eigentlich eine Antwort für beide. Da kann sich der Junge zurechtfinden, ja. Und der dann in diese Position will, muss das dann sozusagen mitnehmen. Wenn jetzt aber die Einheit relativ groß ist, es gibt ja Chefs, die verwalten das nur und haben dann so Leute, die sich um das Fachgebiet kümmern. Ist das auch ein Modell?
Ja, das ist nur dann ein Modell, wenn der Chef zumindest ein Gebiet hat, auf dem er Vorbild sein kann, wo er tatsächlich selber auch der ist, der am meisten weiß, also der Opinion Leader in dem Team. Selbstverständlich kann man nicht in der inneren Medizin eine Klinik mit 5 Schwerpunkten der inneren Medizin leiten und auf allen der Beste sein, das geht gar nicht. Heute jedenfalls nicht mehr. Aber er muss ein so ein Gebiet haben, weil die Vorbildfunktion ist schon wichtig. Er muss ja Visite machen und Visite kannst du nur machen, wenn du das Thema kennst. Und wenn du das Thema kennst, musst du dann Assistenten oder Oberärzten vormachen am Bett und auch draußen vor der Tür bei der Üksküll-Visite, wie das eigentlich geht und um was es geht und was du mit den Patienten selber besprichst, davon lernen die.
Wobei das gilt ja wahrscheinlich nicht mehr für die innere Medizin, die ist als Fach sowieso zumindest in großen Kliniken verschwunden, sondern fast schon für die Gastroenterologie.
Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Die innere Medizin muss es geben, weil es gibt viele kommunale Krankenhäuser, wo schlicht und ergreifend ja nicht alle 8 Standschwerpunkte selbstständig vertreten sein können. Mhm. Und deswegen müssen diese Leute auch ausgebildet werden. Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass wir Internisten ausbilden und dann in zweiter Linie natürlich Gastroenterologen. Aber ich hatte eben auch Endokrinologen, Rheumatologen, Intensivmediziner und was alles noch auszubilden. Und das kannst du nicht machen in einer Klinik, die nicht innere Medizin hat.
Jetzt gilt das für die klinischen Schwerpunkte. Also da ist eine Forderung, und das kann ich natürlich nachvollziehen, dass der da vorne dran steht, der führen soll, sich zumindest in einem Gebiet so gut auskennt, dass die anderen zu ihm aufschauen. Wie ist es denn dann, wenn die Strukturen wie in einer Universitätsklinik noch komplexer werden? Da geht es dann um Wissenschaft, es geht um Laborforschung, es geht um klinische Wissenschaft. Wie ist das noch zu stemmen?
Außerordentlich schwierig. Es gibt wenige Leute, denen das tatsächlich gelungen ist. Im Moment gibt es für meinen Geschmack 3 oder 4 in Deutschland, wo ich meine Kinder hinschicken würde, wenn die Interesse hätten, eine wissenschaftliche Laufbahn in der Medizin zu machen. Es ist wahnsinnig schwierig. Es ist vor allem deswegen schwierig, weil Lehre, die einem ja an sich, wenn man rhetorisch begabt ist und klinisch was kann, leicht fallen dürfte, nicht hoch gewertet wird. Ich bin durchaus dafür, dass jemand als Vorbild Kliniker ist und dazu ein hervorragender klinischer Lehrer ist. Ich hatte solche in Freiburg, muss man klar sagen. Da müssen die nicht auch noch Weltklasse in der Forschung sein. Das geht nämlich schlecht. Aber es gibt auch sicher welche, die in der Forschung hervorragend sind. Aber die müssen zumindest auch gute Kliniker sein, sonst funktioniert ein deutsches Universitätssystem jedenfalls nicht. In den USA ist das anders.
Wie lange wird dieser Spagat, die Frage führt jetzt vielleicht woanders hin, aber wie lange wird dieser Spagat noch zu halten sein?
Solange, wie wir sagen, dass klinische Forschung, und das ist unabhängig davon, ob es jetzt grundlagenorientiert, krankheitsorientiert oder patientenorientierte Forschung ist, solange die nur dann funktioniert, wenn auch ein Kontakt zu den Patienten da ist, solange wird das anhalten. Man kann keine klinische Studie machen zu Medikamentenwirkung oder was auch immer, wenn man nicht selber den Patienten auch betreut und ihn in so eine Studie hineinnimmt. Wenn da ein Biologe kommt und dem Patienten erklären will, hey, nehmen Sie bitte an dieser Studie teil, dann wird er einfach hämisch lachen und sagen, nee, mache ich nicht.
Verstehe. Also Führung ist ja dann sehr, sehr komplex geworden und Führungsstrukturen werden sich ja auch verändern. Du bist ja dann nach 19 Jahren Regensburg für 6 Jahre Chef von der Chefs geworden.
Ja.
Wie war das denn?
Ja, das muss man genauso handhaben. Man muss auch da sich darüber im Klaren sein, dass man logischerweise nicht in alle diese Fächer tief hineingucken kann. Die müssen das Gefühl haben, dass man zumindest weiß, wie ein OP funktioniert, dass man weiß, wie eine Notaufnahme oder Intensivstation funktioniert und dass man mindestens in einem der medizinischen Fächer auch kompetent war und versucht, das noch zu bleiben für diese Zeit. 6 Jahre geht das, nach 12 Jahren ist das vermutlich auch Vergangenheit. Das ist das eine, was man muss. Und das andere ist, dass man alle anderen Spielregeln, die für Führung gelten und den Interaktionen zwischen dem Führenden und den Mitarbeitern beachten muss. Und da gibt es eine ganze Menge. Er muss ein Ziel haben, er muss einen Plan haben, er muss Regeln aufstellen oder mit den Mitarbeitern Regeln aufstellen. Er muss die Mitarbeiter informieren und auch beteiligen. Heute nennt man das Mitnehmen. Das finde ich irgendwie doof. Das ändert so an Trampen. Aber im Prinzip ist es das. Und er muss schließlich auch Fehler benennen und korrigieren. Das heißt, er muss eine ganze Menge Dinge tun, die nur geht, wenn er mit diesen Leuten Kontakt hat, aber wenn die ihn auch respektieren. Und zwar fachlich auch respektieren.
Wie war denn das dann als ärztlicher Direktor, wenn ich das fragen darf, in Frankfurt? Hat man da das Gefühl, man kann noch eine Richtung vorgeben oder managt man den Alltag, vermittelt zur Politik?
Also ich hatte ja das Vergnügen, wenn man so will, dass ich der erste hauptamtliche ärztliche Direktor in Frankfurt war. Vor mir hat das jemand nebenbei machen müssen und das ist erwartungsgemäß schwierig und geht mit einem Laden mit 4.500 Mitarbeitern und 1.400 Betten geht das nicht mehr. Deswegen war ich hauptamtlich tätig und habe die ersten 3 Monate so eine Art Übergang gehabt. Das heißt, ich war noch nicht voll hier, auch noch nicht voll hier beschäftigt, aber jede Woche 2-3 Tage hier. Und habe alle einzelnen klinischen Einrichtungen besucht und habe mich mit denen unterhalten, habe mir angeguckt, was die wissenschaftlich machen, habe mir angeguckt, wie deren Klinik strukturiert ist, auch ein bisschen was für Teams die dort haben. Also ich habe mich einfach 3 Monate lang nur damit beschäftigt, mich zu informieren. Und von dann an ging das eigentlich sehr gut. Die hatten alle das Gefühl, dass ich Interesse an dem habe, was sie tun, dass ich auch respektiere und schätze, was sie tun, auch wenn ich nicht unmittelbar was von Onkologie verstehe. Aber ich verstehe was davon, wie man Patienten behandelt und wie man eine Einrichtung strukturiert. Und das hat dazu geführt, dass die ersten 3 oder sogar 4 Jahre so waren, dass man was strukturieren und auch induzieren konnte. Unter anderem natürlich auch Baumaßnahmen und sowas, die zu dem passen, was man sich vorstellt. Danach muss ich zugeben, die letzten 2 Jahre war es eher Verwalten dessen, was man gemacht hatte, kamen auch komplexere Zeiten durch einen häufigen Wechsel in verschiedenen Personalpositionen. Das hat dann nicht mehr so einen Spaß gemacht, gebe ich ehrlich zu. Aber die ersten 4 Jahre haben richtig Spaß gemacht, weil man auch das Gefühl hatte, hier geht jetzt was.
Aber was muss man denn machen, wenn man eine Richtung vorgeben will? Oder sagen wir mal, ist es denn wirklich so, dass verschiedene Universitätskliniken in verschiedene Richtungen geführt werden sollen, verschiedene Schwerpunkte? Oder soll man die nicht einfach mal gucken, was ist die Stärke hier? Und wer dann Unterstützung kriegt, sodass dann letztlich alle irgendwo ähnlich sind?
Nee, das sollen ja nicht alle irgendwo ähnlich sein. Es muss Schwerpunkte geben. Einem Universitätsklinikum kann es nicht mehr als, sagen wir mal, 4, 5 wissenschaftliche Schwerpunkte geben. Und es ist natürlich idealerweise schon so, dass die wissenschaftlichen Schwerpunkte sich inhaltlich ein bisschen mit den klinischen decken müssen. Es macht keinen Sinn, eine Weltklasse Kardiologie zu haben, wenn kardiologische Forschung nicht stattfindet und umgekehrt. Insofern muss man sich umhören, das, wie gesagt, 3 Monate. Und muss danach für sich entscheiden, wo ich fördere, wo ich also auch eine stärkere Unterstützung hingeben will und wo ich, weil es an der Universitätsklinik ja alles geben muss, die Sachen zumindest stabil halte und wo ich auch mal vielleicht unter Einbeziehung der Umgebung, sprich der regionalen Verhältnisse, sage, okay, das müssen wir jetzt nicht so forcieren, Ich muss also nicht in einer Stadt wie Frankfurt 6 große Geburtshilfen haben. Wenn die Geburtshilfe nun weder wissenschaftlich noch klinisch wirklich so doll ist, dann kann ich die auch ein bisschen reduzieren. Das ist jetzt ein Beispiel, was man nicht unbedingt auf die Frankfurter Geburtshilfe fokussieren soll.
Verstehen, nein, wir bleiben ganz allgemein. Aus verschiedenen Gründen. Das ist ja ein Problem oft in den großen Städten. Da gibt es ja, wie in Hamburg oder auch sonst Klinikketten, die versuchen sich auch breit aufzustellen. Da ist ja die universitäre Reaktion dann, und das ist eben wieder ein Thema Führung. Nee, wir wollen in allen Bereichen gut sein und wir wollen Patienten ziehen und es ist für die Lehre wichtig, dass alles vertreten ist, von der Leistenhernie bis zur komplizierten Hirn-OP. Was sagt man denn da, wenn man so einem Rudel von Alpha-Männern, Frauen gegenüber sitzt, die das alles wollen?
Ja, wir haben früher oder von Anfang an eigentlich sowas gemacht, was wir Führungskräftetagung genannt haben. Das gab es hier vorher auch nicht. Das heißt, das sind die Chefs der einzelnen Einrichtungen, die jeder dann noch 2, 3 Oberärzte benannten, die mitkamen dazu. Es sind die Leiter der entsprechenden Pflegeabteilungen in diesen Bereichen. Es sind von der Verwaltung die Leiter der Dezernate dabei gewesen. Das heißt, wir waren so etwa 80 bis 100 Leute und haben uns ein ganzes Wochenende getroffen und haben mit Workshops Themen bearbeitet, die das Gesamtklinikum betrafen, unter anderem eben auch Schwerpunktbildung und Strukturbildung. Und das hat sich sehr bewährt und hat auch zu Interaktionen geführt zwischen besonders der Verwaltung, die hatten wir ja am Anfang, und den Klinikern, die sonst ja häufig so ein etwas distanziertes Verhältnis hatten. Und das gab dann Verständnis von beiden Seiten für die andere Seite, was in meinen Augen sich sehr bewährt hat. Das ist ein Modell, was man machen kann. Also man muss versuchen, die alle zu integrieren, zu beteiligen an den Dingen. Und dann guckt man, dass man Ziele, die man ihnen vorher sagt, muss man auch klar sagen, dass man die Ziele verwirklicht.
Also hat man für eine bestimmte Zeit doch einen ziemlichen Einfluss, wenn man das ruhig und mit Feedback angeht.
Ich glaube, wenn man das auch mit einer gewissen persönlichen Umgangsform macht, dann geht das ganz gut. Wenn man von vornherein als Kommandeur auftritt, der zwar Regeln aufstellt, aber nicht die Verantwortung hinterher übernimmt, wenn es schief geht, dann ist das schwierig. Man muss Verantwortung übernehmen, muss auch für Fehler stehen und die dann korrigieren. Und das muss man auch, indem man sie eingesteht, sonst geht das ja nicht. Das heißt, man muss einfach vernünftig sein, sagen wir es mal salopp.
Jetzt wieder zurück zu unserem Jungen, der dich zum Beispiel um Rat fragt. Es gibt ja jetzt nicht nur an einer Klinik, wir waren ja jetzt naturgemäß, weil wir beide mehr oder minder lebenslang da gearbeitet haben, Universitätsklinik zentriert, sondern die Medizin hat ja sehr viel verschiedene Versorgungsformen. Und einer der Vorwürfe an uns in den Ausbildungsstätten ist ja, dass wir die Niederlassung zu wenig berücksichtigen. Die gelten immer so als Zulieferer oder ich weiß nicht, das ist ja nicht immer ein einfaches Verhältnis. Was kann man da machen, dass genug junge Leute auch in die Niederlassung gehen, sei es jetzt in die gastroenterologische oder in die allgemeininternistische oder was auch immer? Kommt das zu kurz?
Nö, das kommt eigentlich nicht zu kurz, weil das Grundprinzip muss ja sein, dass man eine hervorragende Weiterbildung macht und wie gesagt gute Internisten und dann natürlich auch technisch und inhaltlich gute Gastroenterologen züchtet, wenn man das so formulieren will. Und dazu muss man erstens die richtigen auswählen, das ist das eine, und muss dann die begleiten. Und wir haben immer alle halbe Jahr ein Karrieregespräch gehabt mit jedem Mitarbeiter. Muss mit denen besprechen, wie deren Weg sich einem selbst darstellt, was man denkt, was aus denen werden kann. Und da gibt es natürlich welche, wo man nach einem Jahr sagt, okay, der hat einfach nicht so einen Spaß an Wissenschaft oder an Forschung, aber hat einen Spaß an Lehre oder hat einen Spaß einfach an praktischer Klinik. Und da muss man das Talent fördern und auch diesen Spaß fördern. Und dann ergibt sich von alleine, dass hinten raus Leute Chef werden, Leute irgendwo lange Oberarzt bleiben mit einer umschriebenen, aber qualitativ guten Funktion oder eben in die Niederlassung gehen. Und ich glaube, ich habe, wenn ich es richtig rechne, 200 Leute durch die Facharztprüfung gebracht in irgendeiner Form in diesen 19 Jahren. Und es wurden 50 in irgendeiner Form Chef. Es wurden noch einmal 20 Oberärzte oder irgendwelche Leitungsfunktionen auch in außerklinischen Bereichen. Und die anderen sind natürlich letzten Endes niedergelassen. Und das geht ganz gut. Und die sind alle noch treue Freunde. Und wenn der Internistenkongress wieder stattfindet, kommen die dann hier zum Open House montagsabends und erzählen, was sie so machen.
Lassen wir denn dann die Leute, wenn sie sich mal niedergelassen werden, strukturell zu sehr alleine? Das Schöne an der Klinik ist ja der Austausch, man kann immer jemand fragen und dann verschwinden die.
Das ist das Gemeine daran. Das trifft übrigens auch für die Chefärzte zu. Die haben ja dann auch eigentlich niemanden mehr, den sie fragen können, sondern sind die, die gefragt werden. Das habe ich denen immer versucht zu erklären. Deswegen müssen die dann lesen und auf Kongresse gehen und sowas machen. Und es müssen eben auch die Niedergelassenen sich wirklich, wirklich weiterbilden. Die Weiterbildung, aber auch die Fortbildung vor allem hinterher, muss die Eigenschaft haben, dass sie wirklich Kompetenzen vermittelt, aber auch prüft.
Gut, da haben wir ja noch sehr, sehr viel vor uns. Ja. was diese doch enorme Breite betrifft, was für Führung ja fast unlösbar ist, zumindest für einen. Siehst du denn die Zukunft in den großen Fächern eher in einer Teamführung?
Ja, das ist das. Wir hatten das ja schon mit der Vereinbarkeit von den drei Säulen der Universitätsmedizin. Also speziell an den Universitätskliniken muss das so sein. Ich bin immer ein Vertreter des Modells gewesen, dass ich einen Klinikchef brauche, der entweder forschungsaffin oder lehraffin ist. Ich war mehr der Lehraffine, um es ehrlich zu sein. Aber ich hatte einen Forschungsleiter, den ich schon nach Regensburg mitgebracht habe, hatte den zufällig kennengelernt vorher. Und der hat sozusagen im Forschungsbau die Forschung organisiert. Und der war dann zwar nicht Ordinarius, aber das kann man ja in der Zukunft durchaus so machen. Das machen ja auch manche schon so. Wir waren eigentlich Partner und sind es immer noch. Wir waren auch gleich alt etwa. Er hat verantwortet, was da in dem Forschungsbau passiert. Ich bin da immer mal hingegangen, logischerweise, und habe mir das angeguckt. Und ich habe die Rehearsals, sprich Vorträge oder Poster, die gezeigt werden sollten, mit ihm zusammen und zwei anderen späteren Forschungsleitern, die dann dazu kamen, angeguckt, jedes Poster. Von oben bis unten gelesen, das waren Veranstaltungen in der Klinik, weil erstens ich auf die Art den Zugang behielt und zweitens das durchaus korrektiv war und auch sein muss. Das heißt, man kann Führung teilen. Wie man das dann formalisiert, hängt von den lokalen Bedingungen ab, hängt von den entsprechenden Gesetzen ab. Das ist, glaube ich, weniger wichtig. Die zwei Leute müssen sich aber vertragen. Wenn das nicht funktioniert, kann man das vergessen.
Und wir müssen den Leuten das beibringen, dass sie sich vertragen müssen. Das ist auch eine der Lehraufgaben und Führungsaufgaben, dass es nicht heißt, einer setzt sich durch und der andere fällt runter, sondern kann die Dinge auch im Team machen.
Richtig. Und Eifersucht zwischen, nehmen wir wieder irgendein beliebiges Beispiel, zwischen Rheumatologen und Endokrinologen, das sind die Gastroenterologen mal außen vor, gibt es natürlich. Und da muss man als Chef oder als Chefin auch vermittelnd eingreifen und sich mit denen dann mal zusammensetzen und in Ruhe überlegen, was in eure Schwerpunkte, was könnt ihr besonders gut? Also wie gesagt, Mitarbeiter nicht mitnehmen, aber informieren und beteiligen an diesen Entwicklungen.
Thema des Podcasts ist ja Endoskopie. Und was mich betrifft, du warst einer meiner Mentoren, wo ich ab und zu auch gekommen bin und gefragt habe, wie soll ich dieses oder jenes anlegen. Ein anderer meiner Mentoren war der leider schon verstorbene Volker Schussjara, der mit Endoskopie ja auch nichts am Hut hatte. Ich fand das immer sehr fruchtbar, weil das von ganz anderer Seite herkam. Sagen ja viele Leute, sie wollen in die Endoskopie und wollen endoskopieren lernen. Was würdest du denen raten? Wie sollen sie das anlegen? Oder was ist die Aufgabe der Führungskraft?
Ja gut, das hängt davon ab, ob die Führungskraft selbst leidenschaftliche Endoskopiker ist oder ob sie das nicht ist. Nehmen wir mal zuerst den leidenschaftlichen Endoskopiker. Davon gibt's in universitären Führungsfunktionen in Deutschland ja leider viel zu wenig. Das habe ich auch jahrzehntelang schon gesagt. Es gab Universitäten, da wäre das ideal gewesen, wo man so jemand gebraucht hätte, um zusammen mit einem lokalen Technologie-Max Planck oder irgend sowas Dinge zu entwickeln. Das hat nicht funktioniert. Die haben alle immer auf Laborgrundlagenforschung gesetzt und manchmal auch auf klinische Dinge, aber viel weniger. Bei diesen wenigen, die sind gut und die ich kenne, da kann man Leute hinschicken, dann, wenn die wirklich von vornherein wissen, dass Endoskopie nachher Lebensinhalt sein soll. Weil dort wird man weniger Laborgrundlagenforschung lernen können. Bei den anderen müssen die gucken, ob innerhalb einer Klinik eine funktionierende Endoskopie existiert. Die auch, so wie ich es gerade gesagt habe, für einen Chef, der das nicht selber beherrscht, der muss die akzeptieren, dass es Leute gibt, die das wirklich gut können. Die muss er fördern, die muss er auch entscheiden lassen und regeln lassen und muss sagen, gut, das ist dein Bereich, du verantwortest den und versuchst dich damit zu entwickeln. Vielleicht gibt es dann in der nächsten Generation doch mehr Lehrstelleninhaber. Dann kann man als junger Mann oder Frau dahin gehen. Aber die Auswahl ist schwierig, weil das von außen häufig schwierig zu durchblicken ist. Ich habe immer allen jungen Leuten empfohlen, sie sollen hospitieren. Sie sollen da hingehen, eine ganze Woche, und sich das angucken. Da inzwischen die Nachfrage nach den guten wissenschaftlichen Assistenten an den Unikliniken höher ist als das Angebot, wird jede Uniklinik sagen, natürlich kannst du hier hospitieren. Und dann geht man eine Woche hin und redet mit den Schwestern und den jungen Ärzten dort. Dann kriegt man schon raus, wie es funktioniert.
Sehr gut, das war doch ein wunderbarer Abschluss. Guter Rat. Wir sind, wie immer mit Jürgen Schollmerich, auf viele andere interessante Gebiete gekommen. Und ich fürchte, ich werde dich im nächsten Jahr nochmals belästigen mit einem anderen Thema. Ganz herzlichen Dank.
Es war mir ein Vergnügen. Danke, dass ich mitmachen durfte.
Das war Jürgen Schollmerich zum Thema Führung. Ein Thema, was ja über die Endoskopie deutlich hinausgeht. Wir freuen uns auf Sie in 14 Tagen. Da beginnen wir eine neue kleine Unterserie, nämlich Statistik für Endo-Dummies mit Susanne Sehner aus dem UKE. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns auf den üblichen Medien. Natürlich würden wir uns auch über Bewertungen, gute zum Beispiel, freuen. Wenn Sie Kommentare oder vielleicht auch Vorschläge für weitere Podcasts haben, schreiben Sie uns bitte unter podcast@endoskopie-campus.de.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.